Deutschlandfunk Kultur Interview.
Trump möchte Grönland kaufen, doch die Dänen sagen no, no, no. Und da kann man mit Blick auf die Krim sagen, wie gut, dass es Donald Trump war, der scharf ist auf Grönland und dass er sogar Geld ausgeben würde für die größte Insel der Welt, statt sie einfach zu annektieren. Die Dänen sagen, Grönland ist nicht zu verkaufen, gehört uns eh nicht. Aber wem gehört's und welche Staatsbesuche sagt Donald Trump als Nächste ab, nur weil das Land nicht zu verkaufen ist? Fragen wir einen Fachmann. Ralf Janik ist Völkerrechtler an der Uni Wien. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Janik, kann sich ein Land an ein anderes Land verkaufen? Geht das? Und wenn ja, wer kriegt dann das Geld? Die Bürger?
Ja, theoretisch geht das natürlich schon. Also wenn alle Betroffenen zustimmen, also in dem Fall Dänemark und auch vor allem die Grönländer selbst und man sich darauf einigt, gehe das theoretisch durchaus.
Also der Bundespräsident dürfte Deutschland jetzt einfach bei eBay Kleinanzeigen inserieren, wenn es vorher per Volksabstimmung so beschlossen worden wäre?
Also bei eBay schon, aber ich denke nicht, dass das deutsche Volk das kopieren würde. Aber rein grundsätzlich, wenn Deutschland zum Beispiel sagt, gut, wir mögen Frankreich jetzt mittlerweile so gern, da gibt es ja auch so einen Freundschaftsvertrag, wir wollen vielleicht denen uns anbieten zum Verkauf, rein theoretisch, wenn wirklich alle zustimmen, könnte man das durchaus machen, ja.
Was ist mit Großbritannien? Ich meine, das will so dringend raus aus der EU und Teile der Insel gehören Donald Trump ohnehin schon, auf denen spielt er dann Golf und dieselbe Sprache spricht man auch. Wie wäre es da mit einer Volksabstimmung nach dem Brexit, die Wiedervereinigung mit den ehemaligen britischen Kolonien in der neuen Welt?
Ja, das wäre ein interessanter historischer Twist. Da wäre dann eben die USA die dominante Macht und nicht mehr die Briten. Und manche haben ja auch schon damals beim Irakkrieg gesagt, dass die Briten keine genuin eigenständige Außenpolitik mehr haben oder sowieso schon sehr nahe dran sind, der 51. Bundesstaat zu sein. Also auch das wäre, wie gesagt, rein theoretisch. Wenn alle zustimmen, müsste man dann fragen, wie viele müssen denn zustimmen? Was ist mit denen, die das nicht wollen, mit der kleinen Prozentsatz, je nachdem, wie hoch der ist, die dann auf einmal unfreiwillig einem anderen Staat anschließen. Das ist eben diese große Frage, dieses sogenannte Recht auf Selbstbestimmung. Wie geht das? Wie ist das ausgestaltet? Was macht man mit den Minderheiten, die das nicht wollen? Und wie Sie auch ganz am Anfang gesagt haben, wer bekommt denn überhaupt das Geld? Ja?
Aber muss man denn die Bewohner immer fragen? Also ich denke da jetzt mal an Helgoland zum Beispiel. Braucht kein Mensch, sagen die, die noch nie da waren. War bis 1890 ohnehin britisch. Man erzählt sich, die Bewohner wollten auch nie deutsch werden. Kann man das Trump anbieten, ohne zu fragen?
Ja, also da muss man auch unterscheiden. Ganz interessant ist, dass historisch sich das schon stark gewandelt hat. Also wenn wir da ins 19. Jahrhundert zurückgehen, diese klassischen Beispiele in Louisiana, das von Frankreich an die USA verkauft wurde, Alaska, das Russland damals unterm Zaren an die USA verkauft wurde, da ist das schon gegangen. Das war aber noch ein ganz anderes Staatsdenken. Da war sozusagen die Regierung oder vielleicht auch der Monarch ist sozusagen mehr oder weniger der Quasi-Besitzer und eins mit dem Staat. Also im Staatsdenken, im Völkerrechtsdenken des 19. Jahrhunderts ging das noch einfacher. Heute eben, spätestens seit 1945, beginnend das sogenannte Recht auf Selbstbestimmung, da gilt immer die Betroffenen. Und das ist eben die unmittelbar dort lebende Bevölkerung, muss befragt werden. Das darf nicht gegen deren Willen geschehen. Also das ist eines dieser Rechte, wo niemand weiß, was heißt das genau. Aber es heißt jedenfalls, dass in so einem drastischen Eingriff in deren Recht auf Selbstbestimmung sie auf jeden Fall zustimmen müssen. Es war natürlich wieder die Frage, wer ist das Volk? Hä?
Ja, ich habe die Krim bereits genannt. Ist das nicht im Prinzip im Gegensatz dazu eine sehr lobenswerte Idee, Land zu kaufen, statt es einfach zu besetzen?
Ja, ja, natürlich. Also das ist, wie gesagt, das war ja ein Angebot. Ja. Trump hat ja so einen Business-Zugang, der sieht das alles wie eine reine Immobilie. Und wenn da alles auf Zustimmung, das ist ja genau der Knackpunkt bei der Krim. Hat man da zugestimmt? War die Zustimmung ausreichend? Ist das, hat ja auch Russland sich wiederum auf Selbstbestimmungsrecht berufen, aber dafür war da auch Waffengewalt, beziehungsweise angedrohte Waffengewalt im Spiel. Wenn ein friedliches Angebot kommt, zu sagen, mir gefällt euer Land ganz gut, das sind ein paar Ressourcen, strategisch ist es auch wichtig, wir wollen ja in die Arktis, Handelswege, Frühwarnsystem wegen russischen Raketen, das ist ja auch stationiert, es gibt ja schon eine US-Militärbasis dort. Und das möchte ich ganz kurz anfügen, diese Pläne oder Gedanken, Grönland zu kaufen, gibt es ja von amerikanischer Seite schon länger. Also den ersten Gedanken hat man 1860 schon geäußert und unter Truman schon während dem Zweiten Weltkrieg. Wir wollten das die Dänen nie. Aber also das ist nicht ganz neu.
Jetzt hat ja nun Grönland auch eine eigene Regierung. Der Ministerpräsident sagt, nö, wir wollen gar nicht verkaufen. Wie sieht es denn damit einer Nummer kleiner aus? Die USA könnten Teile Grönlands pachten. Das tun sie ja bereits in Guantanamo, auf Kuba zum Beispiel. Auch hier geht es ums Militär. Wäre pachten nicht eine Win-Win-Situation?
Ja, das geht eben theoretisch auch. Da ist aber zum Beispiel bei Guantanamo, das hat natürlich auch, das ist historisch vorbelastet. Also wenn wir uns da ansehen, diese Pachtverträge beispielsweise, ja, Hongkong ist ja auch gerade in den Medien, wurde ebenfalls 1898 für 99 Jahre wurden da große Teile gepachtet und dann zurückgegeben. Aber das ist ja auch nicht ganz freiwillig geschehen. Und Guantanamo genau dasselbe. Da gibt es einen Vertrag, aber den können nur die USA kündigen und Kuba kann den gar nicht kündigen. Also zumindest, wenn man sich den Vertrag selbst ansieht. Also das ist zwar, sofern das wirklich alle wollen und man da auch wieder rauskommt, durchaus möglich, eine gute Alternative. Aber man sieht, die historischen Beispiele sind da alle immer zustande gekommen oder in einer Weise ausgestaltet, die einer Vertragspartei sehr viel bringt und der anderen nur sehr wenig. Also Guantanamo und Hongkong wären da zwei Beispiele, die eher dagegen sprechen.
Ein Staat kauft sich eine Insel. So absurd ist der Vorschlag gar nicht, wissen wir nach diesem Gespräch mit Ralf Jannik, Völkerrechtler an der Universität in Wien. Herr Jannik, Ihnen herzlichen Dank.
Ich danke.